Also heute ab dem ersten Buch Moses bis, ja genau, bis zur Offenbarung alles heute durchgehen.
Ja.
Und ich bitte euch, mich nicht komplett ernst zu nehmen. Vielleicht können wir gleich einmal so eine Art von Haftungsablehnung machen oder wie auch immer, Haftungsbefreiung machen. Nein, es ist einfach schön, bei euch zu sein. Und es erinnert mich an viele Zeiten, auch vor vielen, vielen, vielen Jahren, nicht? Wie auch immer das damals eben war. Und es ist eine schöne Zeit, die wir im momentan in Wien erleben. Wir leben in einer Zeit der Gnade und in einer Zeit der Ausgießung der Liebe Gottes, möchte ich jetzt einmal sagen. Wir sprechen immer vom Geist Gottes und das stimmt natürlich, aber ich empfinde so einfach eine Ausgießung der Liebe des Vaters und ein neues Bewusstwerden dessen, was Gott wirklich für uns immer schon geplant hat. Und er ist unser Vater und er liebt seine Kinder und er kann gar nicht anders. Und das ist das Schöne dabei. Wir können, unsere eigenen Kinder können wir unter Umständen nicht lieben, aber Gott kann das nicht. Und das ist eine derartige Beruhigung, dass uns eigentlich nichts passieren kann, sozusagen. Ja, ich möchte ein bisschen, ich meine, das Thema heißt Battle, komischerweise. Und ihr braucht keine Angst haben, ich will jetzt nicht über die Battle-Gemeinde sprechen. Aber die hat natürlich, es gibt natürlich einen Grund, warum sich die Gemeinde Battle genannt hat. Das ein bisschen mehr später. Aber ich möchte auch sehr einfach persönlich sein. In den letzten paar Tagen habe ich, vor einer Woche ungefähr, so ein Gefühl von Sehnsucht bekommen. Das ist ein komisches Wort, es ist auch kein besonders biblisches Wort im Sinn von, man predigt über Sehnsucht, denn das ist eine menschliche Eigenschaft und wer weiß, wonach er sich sehnt oder wonach ich mich sehne. Ich sehne mich so sehr nach einer noch innigeren Freundschaft mit Jesus, aber vielmehr noch, ich sehe mich so sehr nach einem mächtigen Kommen Jesus. Ich spreche jetzt nicht von seinem zweiten Kommen, aber einfach von einem Einbrechen in dieses Land. Ich habe so eine Sehnsucht in Anbetracht auf der einen Seite dessen, was wir alle sehen in dem Land, dass nicht unbedingt alles super ist, von Gesetzgebung zu was auch immer. Ich will jetzt gar nicht da groß in das Negative hineinstechen, aber wir brauchen dringend Jesus, das ist das eine. Und das andere ist, dass Jesus wirklich hereinkommen will in dieses Land, weil er uns einfach liebt und weil sein Plan immer für Österreich war. Und nie exklusiv für Österreich, sondern für Österreich so wie für alle anderen Nationen. Ich meine, wir freuen uns manchmal über das, was wir bei uns sehen und ich freue mich darüber auch, aber wir sind keine exklusive Nation, die Gott besonders segnen wird, sondern einfach anders segnen wird als all die anderen Nationen. Und davon bin ich auch völlig überzeugt, dass bei uns Dinge geschehen werden, die halt woanders nicht passieren. Aber deswegen sind wir nicht besonders super, sondern einfach Gott verwendet uns wie einen wesentlichen Stein in seinem Puzzle des Reiches Gottes, das er in Europa baut. Und Europa braucht dringend, dringend eine Ausgießung des Geistes, des Heiligen Geistes, eine Ausgießung der Liebe des Vaters, denn wir sind gegenüber anderen Kontinenten erstaunlicherweise im Hintertreffen, wie mir scheint. Aber in der Tiefe bewegt sich was. Und das möchte ich auch aus voller Überzeugung sagen. Ich weiß, dass im Boden eine ganze Menge geschehen ist in der Zwischenzeit. Ich möchte nur kurz, ich will darüber eigentlich nicht predigen, aber trotzdem sage ich das, ich bin so völlig überzeugt davon, weil es einfach so viel einfacher geworden ist, Leuten von Jesus zu erzählen. Und das, was du vorher gesagt hast, natürlich ist diese Karte toll, aber die Karte ist es nicht. Es ist natürlich letztlich eine Offenheit der Leute, ein Hunger der Leute und eine auch Verzweiflung der Leute, dass sie beginnen, sich einmal nach dem großen Gott auszustrecken, den sie manchmal nicht kennen, manchmal als strafenden oder als mächtigen oder als großen Gott nur kennen, aber nicht persönlich kennen. Und das ist, glaube ich, ein Spezifikum auch von Österreich, dass wir einfach aufgrund des religiösen Hintergrunds in Österreich halt sehr stark auf den ganz, ganz großen Gott schauen, aber dass sich Gott uns heute und immer wieder und immer neu präsentiert, einfach als ein superliebender Gott, der seinen Sohn Jesus gegeben hat und so weiter und so fort. Wir wissen das. Aber es kommt mir immer wieder nahe, eben hoch, dass ich drauf komme, wie wichtig für mich Jesus ist. Ich habe ihn vermisst in meiner Jugend, weil ich davon nicht gehört habe. Ich habe nicht von dieser nicht nur Vermittlerrolle von Jesus gehört, sondern von dem großen Opfer, das er erbracht hat für uns alle, damit wir vor Gott dem Vater stehen können, ohne Scham, wie du auch gesagt hast vorher, ohne Scham. Nicht, weil wir so perfekt sind, sondern weil Jesus sein Blut gegeben hat, seinen Leib gegeben hat und weil Jesus auferstanden ist und wir daher Leben haben. Und das war jetzt so eine biblische Predigt, das habe ich gar nicht wirklich so geplant. Aber es ist wichtig für mich auch, mir das immer wieder bewusst zu machen, wie unglaublich ich davon abhänge, dass Jesus alle diese Dinge da hier für mich am Kreuz getan hat. Ich habe meinen Platz im Himmel irgendwo reserviert. Ich weiß nicht, wie groß das Zimmer ist, aber es ist jedenfalls da hier der Name vermerkt offensichtlich. Und wenn man das mit anderen Religionen vergleicht, ich meine, ich habe einmal mit einer Muslima gesprochen, mit einer sehr wissenschaftlich arbeitenden Frau, die ganz lieb war und ganz nett war und null Heilssicherheit hat. Wir sind vielleicht nicht so super drauf manchmal, aber wir haben diese Heilsgewissheit. Und dafür bin ich so total dankbar. So, alles noch immer nicht da in meiner Predigt. Jetzt sollte ich eigentlich beginnen. Und immer wieder komme ich jetzt drauf, dass mich Gott zurückführt an Plätze und in Situationen und bettelartige Erfahrungen mit Gott, wo ich mich an das erinnere, was damals ganz, ganz konkret Gott in meinem Leben getan hat. Das ist keine Nostalgie, sondern das ist ein Erfahren dessen, was ich wirklich erlebt habe und eine Verstärkung dessen und ein Neubeginn, weil manche Dinge, die ich früher erlebt habe, noch immer nicht so lebendig sind, wie ich sie gerne haben möchte. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Das sind Verheißungen und prophetische Worte, aber auch Dinge, die hier in meinem Herzen sich abspielen. Aber das ist noch immer nicht die Fülle dessen, was ich mir erwarte. Und da ist noch so viel mehr. Und über das möchte ich eigentlich mit euch sprechen. Denn ich denke wohl, dass wahrscheinlich jeder von euch in einer ähnlichen Situation ist, dass er sich sagt, es ist eigentlich super mit Gott. Aber es ist so viel mehr noch. Und das ist nicht unbedingt deswegen, weil du eine schlechte Woche erlebt hast. Das kommt dann noch dazu unter Umständen. Und ich habe auch keine lustige Woche erlebt. Aber es ist so eine Hoffnung für die Dinge des Lebens, die uns Gott vorbereitet hat. Und das sage ich auch in meinem Alter, weil ich erwarte mir eine ganze Menge noch. Und das möchte ich euch auch heute ein bisschen weitergeben. Etwas, was mich immer fasziniert, der Psalm 103, Vers 7. Ich sag nur diesen einen Satz hier. Da steht im Vers 7 eben drinnen, Gott hat Moses seine Wege kundgetan und den Kindern Israels seine Werke. Ich gebe zu, es ist eine Auslegung, die ich da verwende hier. Ich sage nochmal, Gott hat Moses seine Wege, in Rot seine Wege, kundgetan und den Kindern Israels, also dem Volk Israels, seine Werke. Wenn man es ein bisschen extrem auslegt, halt Israel hat greifen müssen, damit sie Gott erkannt haben. Die mussten also sehen, was Gott tut, die Werke. Moses hat er seine Wege gezeigt. Das fasziniert mich irgendwie. Das heißt, er hat ihm, wenn ich das richtig verstehe, sein Herz gezeigt, seine Natur gezeigt, seine Eigenschaft gezeigt, seine Größe gezeigt, weil er wollte, dass Moses nicht von seinen Werken abhängig ist. Moses hat einen riesigen Ruf gehabt, das Volk in die Erfüllung dessen, was Gott immer schon verheißen hat, zu führen. Und die Leute, wir kennen das eh, Israel hat immer wieder Erlösung erlebt und Befreiung erlebt und Siege erlebt, aber dann sind sie immer wieder halt zurückgefallen und haben dann wieder gesagt, aber wo war da Gott? Und dann kamen wieder Zweifel und all diese Dinge. Und das Schöne dabei ist, dass wir es nicht auf Israel jetzt schieben müssen, denn wir sind vom Grund auf auch ein bisschen so. Wenn Gott nicht das tut, was wir von ihm erbeten haben, oder eigentlich auch das, von dem wir in der Bibel hören, und es nicht sehen, nicht greifen können, dann müssen wir damit umgehen lernen. Und die beste Art, es zu tun, ist einfach das Herz Jesu zu kennen, das Herz Gottes irgendwie zu verstehen. Nicht da, das ist sowas gemeint, nicht da oben, sondern im Herz. Denn Gott ist nicht von menschlicher Logik abhängig, sondern Gott lebt da hier drinnen und möchte haben, dass wir ihn immer wieder auf neue Art und Weise erfahren. Aber nicht, weil er was tut, sondern in seiner Liebe und in der Tiefe seiner Liebe und Zuneigung und Freundschaft. Ich denke mir das oft, das ist eine dieser Stellen, wo habe ich, habe es irgendwo drinnen hier auch. Lukas, was ist die Stelle, die mich so begeistert? Eigentlich sollte ich mir die Sachen ein bisschen sinnvoller herlegen hier. Wartet. Jetzt haben wir das dann. Wenn ich es finde. Egal wie. Ihr kennt die Geschichte mit den beiden Jüngern, die nach der Auferstehung Jesus nach Emmaus gehen. Oder Emmaus oder wie auch immer. Und für mich als Katholiken war das übrigens auch immer eine ganz wesentliche Sache, dieses Gefühl, am Tag darauf sozusagen zu hören, wie die beiden Jünger nach Emmaus gehen und Jesus geht mit ihnen und sie erkennen ihn nicht. Und sie reden darüber, was da so alles passiert ist. Und irgendwann einmal bleiben sie stehen und Jesus beginnt ihnen das Wort Gottes, also das Wort seines Papas, muss man sagen, seines Papas auseinanderzulegen, nicht? Und sie erkennen offensichtlich und er geht in dem Moment weg von ihnen und dann sagen sie später, hat unser Herz nicht gebrannt. Das ist das, was ich momentan erlebe. Mein Herz beginnt neu zu brennen, weil ich weiß, dass uns Gott was Neues offenbart, nämlich neu uns Mut machen will, persönlich und als Gemeinde. Und bei Gemeinde meine ich überhaupt die Gemeinde Gottes. Nicht eine Gemeinde, sondern was Gott tut, das tut er überall. Es ist erstaunlich, welche Dinge ich manchmal in Gemeinden sehe, die recht ident sind mit dem, was wir manchmal tun, ohne dass wir jetzt einander in irgendeiner Form kopieren. Jetzt versuche ich ein Beispiel zu finden, sollte ich eigentlich tun, ein Beispiel zu nennen. Aber eines, was ich immer wieder erlebe und vor allem in der letzten Zeit bei Jugendlichen erlebe, die denken nicht in Größenordnungen von Gemeinden, von lokalen Gemeinden, sondern die denken in Reich Gottes Größenordnung. Das heißt nicht, dass die deswegen irgendwie auf eine Gemeinde herunterschauen, sondern das ist nicht notwendig. Die brauchen dringend Familie, weil sie in vielen Fällen eh gestört und verletzt sind von Familie her. Das heißt, sie brauchen ein Haus, ein Zuhause, wo sie sich wohlfühlen, wo sie genährt werden, nicht nur körperlich, sondern eben auch geistlich. Aber an sich sehen sie es für viel wichtiger, dass sie Gott dienen und sein Wort herausbekommen und verkünden. Und das gibt da mächtige Jugendliche, die ich in der letzten Zeit erlebt habe. Der Mann, der Johannes, der da vor ein paar Tagen gepredigt hat in der CVJM, das ist erstaunlich, der Mann ist 18 Jahre und der hat eine Autorität, das ist einfach gigantisch. Der hat erzählt und die wollte mich auch bekehren wieder, weil das war einfach wirklich, wirklich schön. Und da tut Gott was Neues. Dieses über die Grenzen der Gemeinde hinausschauen, ohne dass man jetzt Gemeinde einfach zur Seite legt und sagt, das braucht man nicht mehr. Ich bitte euch, das wirklich zu erkennen. Ich bin ein totaler Verfechter von Gemeinde, weil wir eben unbedingt Familie brauchen, irgendwo. Und daher eben diese Erzählung da mit dem brennenden Herz, ja, ich möchte gerne haben, dass euer Herz brennt, wenn wir da heute fertig sind. Und dann nicht um 18.30 Uhr oder wann auch immer die Nachrichten sind, dann wieder zu Ende ist, sondern weiter brennt, jeden Tag neu. Das andere zum Beispiel auch, was mir gerade einfällt, wir sind nicht mehr abhängig von großartigen Sprechern und Rednern und Konferenzen. Ich meine, die haben alle ihren Platz, ist gar keine Frage. Aber das, was dort passiert, muss in den Gemeinden passieren. Und beginnt in den Gemeinden viel stärker zu passieren. Ich meine, warum müssen wir einen Mann als Befreiungsspezialisten einladen, damit Befreiung geschieht? Das darf ja nicht wahr sein. Oder warum brauchen wir unbedingt einen super-duper Lobpreisleiter? Das hat alles seinen Platz, bitte nicht missverstehen. Ich liebe Lobpreis, es sind alles super Sachen, aber das ist in der Gemeinde zu Hause und das ist nicht die unglaubliche Qualität des musikalischen Lobpreises, sondern es ist das Herz, das der Lobpreisleiter und das Lobpreisteam ansteckt, sodass die ganze Gemeinde gemeinsam Lobpreisteam ist. Solche Sachen passieren immer wieder. Und ich sehe das in vielen Gemeinden und in vielen Gesprächen, diese Sehnsucht nach diesen Dingen. Ich fürchte, es wird ein bisschen lang. Entschuldigt. Na, wegen mir ist es nicht. Na, vielleicht braucht ihr Wasser. Na, keine Angst, keine Angst. Das heißt, ich möchte seine Wege kennen. Und ich bin nimmer mehr abhängig von Wundern sein. Gott ist kein Automat, indem er ein Euro reingibt und dann kommt der Wunder raus. Problematik ist die, dass nicht in jeder Situation die Person geheilt ist, bei der wir die Heilung dringend brauchen und dringend sehen würden. Jetzt habe ich was gesagt. Als Charismatiker. Aber so ist es. Ja. Wer gleich exkommuniziert werden oder so irgendwas. Na, okay. Ich habe ein paar Sachen erlebt in meinem Leben und deswegen möchte ich jetzt ein bisschen sprechen darüber. Bettel ist das Symbol dessen, was den Jakob verändert hat. Abraham, Isaac, Jakob. Hat ihn total verändert. Vielleicht einmal zurückgehen, nicht? Er hat ein schillerndes Leben, schon vor der Geburt oder während der Geburt hat er versucht, sein Erstgeburtsrecht an sich zu sehen. Das hat er zwar nicht ganz geschafft, weil der Esau ein bisschen schneller war. Aber dennoch, er hat dann alles getan, damit er das zurückerobert, das Gott interessanterweise für ihn von vornherein schon geplant hatte. Das ist mir so aufgefallen, wie ich das ein bisschen vorbereitet habe, dass Gott gesagt hat, er ist der Zweite ist der, nicht der Erste. Ich verstehe das nicht. Das Schöne dabei ist, dass Gott anders denkt als wir und dass er Quereinsteiger verwendet. Das heißt, Gott hat in diesem Fall gesagt, das, was eh normal bei euch üblich ist, das werde ich einfach jetzt einmal zur Seite legen und ich nehme die Person, an der ich mein Wohlgefallen habe und für die ich einen Plan habe, nehme ich den Jakob. Das gibt für uns Menschen zum Teil nicht wirklich den großen Sinn, aber Gott holt sich Leute rein, wie den David zum Beispiel, der war so absolut nicht so rein und sauber und wunderbar, dass ich ihn zum Beispiel für den Mann Gottes genommen hätte, wo es dann heißt, Jesus, der Sohn Davids. Ja, das muss ich mir vorstellen, nicht? Sein Leben war nicht frei von Sünde, überhaupt nicht frei. Gott sagt dann, er war ein Mann nach meinem Herzen und ich frage mich, wie meinst du das eigentlich? Aber dann liest man die Psalmen und dann kommt man darauf, was das Herz Davids auch wirklich war. Für Gott, für sein Volk und für sich selber. Ich meine, einen Mann wie David im Psalmen weinen zu hören, wenn man das so will, ich sage es ein bisschen dramatisch, das ist ein Privileg zu hören, wie die Männer Gottes letztlich nicht immer super drauf waren. Das möge uns so aufbauen. Denn das, was Gott mit David konnte, das kann er mit uns auch tun. Das Einzige ist, dass er will, dass wir in unserem Herzen ihm voll nachfolgen und bereit sind, alles zu geben, auch wenn wir uns schwach fühlen, auch wenn wir nur eine Steinschleuder haben, nicht unbedingt volle theologische Ausbildung, sondern halt vielleicht ein bisschen einen Zipfel der Bibel erwischt haben, aber einfach uns verliebt haben in Gott, in Jesus. Ich sage das sogar so weit, einfach uns wirklich zu verlieben in den Sohn Gottes, der alle diese Dinge getan hat. Und ich meine es natürlich mit Respekt. Aber es schadet nichts, ein bisschen mehr Emotionen zu haben. Denn die gehören auch dazu. Der Mensch ist nicht nur geistlich, sondern der besteht halt aus all den anderen Dingen. Und ich habe ein paar Sachen erlebt, eben, die mein Leben wirklich verändert haben, wo ich eben wirklich die Wege Gottes gesehen habe und weniger die Wunder. Eins war in einer Konferenz in Peterborough damals, hat geheißen Face Camp, damals, oder Face Camp hat es geheißen, ja. Vor vielen Jahren damals schon. Und das war für mich aufregend, weil da habe ich mein erstes großes Wunder erlebt. Ein Riesencamp. Und da hat man sich halt einfach im Zelt getroffen. Und am Abend gab es klarerweise einen tollen Lobpreis. Das ist immer eine schöne Sache, wenn die Leute da unten tanzen. Ich war da irgendwo weiter oben und habe so also quasi auf die Leute runtergeschaut. Und da war eine Frau, die war im Rollstuhl dort. Da habe ich mir gedacht, also die Arme, die hat ein bisschen sich bewegt mit dem Rollstuhl. Und dann mitten in dem Lobpreis, ohne dass irgendjemand für sie gebetet hat, ist sie aufgestanden und hat begonnen zu tanzen. Und jetzt kann man sagen, was war das, der gute Lobpreis oder wie auch immer, aber Gott hat einfach mächtig gewirkt. da geht es mir weniger ums Wunder in dem Fall. Mir geht es einfach darum, dass Gott nicht ausrechenbar ist. Mein Verständnis damals als relativ junger Christ war eben, dass man da hier so hergeht und dann Hände auflegt und sagt und einmal Gott sprechen lässt unter dem Namen Jesu und so weiter. Das ist alles völlig okay. Gott hat das komplett ohne sowas getan. Ich Ungläubiger habe dann auf den nächsten Tag gewartet. Haben wir gedacht, also wer weiß, ob sie noch immer tanzt. Und dann habe ich sie nicht gesehen. Aber ich habe sie nicht gesehen, weil so viele Leute da unten waren. Und dann habe ich sie irgendwann einmal aufgrund ihres ihre Jacke erkannt und habe mir gedacht, ja, die tanzt dort. Das war wirklich, wirklich unglaublich. Am ersten, also am Abend vorher, war ich total gerührt und am Schluss dieses Abends sind dann alle Lichter ausgegangen dort und wir sind aus diesem Riesenzelt rausgegangen und ich habe gewusst, Gott spricht da zu mir. Ich habe nicht gewusst, was er sagt, weil Gott ist manchmal so, nicht? Er bewegt das Herz, ohne dass man weiß, was er uns wirklich als Ruf mitgibt. Aber ich habe gewusst, wie ich da hier durch dieses Tor in die Dunkelheit hinausgegangen bin, dass der Gott irgendwas tut mit mir. Das ist so viel wert. Das ist mein Battle, eins meiner Battles. Auf das kann ich zurückgehen. Das habe ich erlebt, da weiß ich, wo das war. Da kann ich das Gras sogar noch finden, wo ich das damals erlebt habe. Das klingt ein bisschen komisch, aber es war einfach wirklich ein Ort, an dem ich das erlebt habe. Eine andere Sache auch noch, ganz kurz. Das war zu Beginn unserer Gemeinde hier vor Connors. Da habe ich damals gepredigt und habe ein Wort vom Herrn bekommen für jemanden, der vorne hier an der Brust einen Schmerz hat. Da war eine Dame, eine Türkin, die ist zu mir dann rausgekommen und hat gesagt, ja, das ist sie. Und ich habe begonnen zu beten, aber ich habe wirklich nur begonnen zu beten. Das war maximal 10 Sekunden und sie sagt, du brauchst nicht mehr beten, es ist völlig in Ordnung, kein Schmerz mehr. Und dann hat sie gesagt, kannst für mich, für den Rücken beten, da habe ich auch noch einen Schmerz. Da habe ich gesagt, nein, mach ich nicht, die war damals so sauber organisiert. Denn wenn Gott was sagt, dann macht man zuerst einmal das. Habe ich gesagt, bitte komm dann später wieder. Jetzt schauen wir mal, was da noch zu tun ist. Würde ich halt nicht mehr machen, egal wie. Sie kommt dann wieder und ich bete für den Rücken und sie ist innerhalb von 5 Sekunden wieder komplett geheilt. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist ein Werk, das Gott getan hat. Das Herz Gottes habe ich kennengelernt, indem sie ein paar Tage später zu mir gekommen ist und gesagt, er möchte was sagen. An dem Tag, an dem Sonntag in der Früh bin ich aufgewacht mit Schmerzen und Gott hat mir gesagt, du wirst für mich beten und ich werde geheilt. Das ist irre. Das ist ein Unterschied zwischen, für mich war das ein Unterschied zwischen der Heilung als solches, die großartig ist, aber dass Gott das schon alles geplant hat. Und dass er mich halt als Werkzeug verwendet, aber er verwendet mich nicht als Werkzeug, weil ich einfach ein Schraubenschlüssel bin, oder was auch immer, wie auch immer die Dinge heißen. Aber weil er mich so geformt hat, er hat mich so gemacht. Ich bin von ihm geformt. Da gibt es eine Stelle hier, die finde ich sicherlich auch wieder nicht momentan, weil ich bin offensichtlich ein bisschen desorganisiert. Oh ja, doch. Epheser 2, Vers 10. Das ist ein bisschen, ja, geschaffen steht da drinnen, nicht? Im Englischen steht Workmanship drinnen. Mir gefällt das irgendwie gut, aber geschaffen natürlich auch. Aber das heißt, bei Workmanship sehe ich Gott so da hier stehen und der meißelt da hier und der fügt noch ein bisschen was dazu. Da kommt noch vielleicht eine Schraube dazu oder was auch immer. Und dann bin ich also wirklich in Liebe gemacht und fähig, seine Arbeit zu tun. Das ist Gott. Der verwendet uns nicht als Schraubenzieher, sondern der verwendet uns als Töchter und Söhne seiner selbst. Das ist ein riesiger Unterschied. Das heißt, Gott will nicht nur das Wort Gottes, sein Wort sozusagen, herausbekommen in das Volk, sondern er möchte uns verwenden, nicht weil wir so super sind, nicht weil er ohne uns nicht kann, sondern einfach weil er uns liebt. Ich finde das so phänomenal, dass er uns inkludiert in der erstaunlichen Arbeit, sein Reich zu bauen. Und da ist keiner so schlecht drauf, oder so unvollkommen, dass er ihn nicht verwenden kann. Ich habe die erstaunlichsten Dinge erlebt durch ein oder zwei Predigten, wo man gedacht hat, das war total super, so gut ist es mir noch nie gegangen. nachdem ich 24 Stunden vorher einige Sachen verhaut habe, völlig verhaut habe und gesündigt habe. Nicht, dass das bitte unbedingt ein System ist, das man sich aneignen soll, aber Gott ist so viel größer. Und das beruhigt mich total. Ich habe Sehnsucht, dass dieser große Gott einbricht. Ich möchte ein bisschen über den Jakob sprechen, ohne zu tief jetzt oder zu weit zu gehen da hier, aber dennoch nicht in Bethel, nachdem er bereits betrogen hat und seinen anderen Bruder, dem hat er also das Erstgeburtsrecht abgekauft durch eine, was war das, ein rotes Linsengemüse. Ich habe es angeschaut. Rotes Linsengemüse. Wenn ich irgendwann da, das ist biblisch jedenfalls. Und dann hat er sich auch den Segen Isaaks erkauft, indem er sich da hier umkleiden hat lassen von seiner Mama. Die war auch vielleicht nicht so ganz perfekt, würde ich sagen. Und dann ist er schnell zu seinem Onkel Laban auch gegangen. Der hat ihn betrogen, er hat ihn betrogen, wieder zurück betrogen und so weiter. Und dann geht er nach Bethel, kommt nach Bethel, weiß nicht, dass es Bethel ist. Ich meine, zufälligerweise, das war halt einfach ein Ort, auf den er gekommen ist. Ich glaube, in der Nähe von Lutz war das eben. Und er legt sich hin, nimmt sich einen weichen Polster in Form von Steinen oder Felsen und schlaft ein. Und ihr kennt die Geschichte sicherlich, nicht? Das ist diese Leiter, die da hier in den Himmel hinaufgeht und Gott ist da ganz oben und er sieht die Engel hinauf und hinuntersteigen. Phänomenal, er wacht auf und ist sich klar, dass er der Gott begegnet ist. Und wenn er sagt, das ist das Haus Gottes, sagt er, Bethel. Und das heißt, der erlebt hier Gott und weiß genau, dass er dort wirklich persönlich eine Wiederholung des Segens, den Gott über seinem Großpapa, dem Abraham, ausgesprochen hatte, erlebt hat, persönlich. Das ist nicht nur irgendeine Wiederholung dessen, was Gott vorher getan hat, sondern Isaak hat das erlebt und jetzt kommt er dran und er hat einen persönlichen Ruf Gottes, trotz des Mistes, den er da gebaut hat, trotz der Sachen, die er gemacht hat, trotz des Lügen und trotz des Betrügen und trotz all dieser Dinge da hier. Und er hat nichts gut gemacht vorher und er kommt zu Bethel und er legt sich dorthin und dann offenbart sich ihm Gott und sagt, du bist der, auf dem ich mein Haus baue sozusagen. Das Volk Israel wird durch dich gesegnet werden. Wie Sand am Meer werdet ihr sein. All das, was die anderen auch erlebt haben. Aber er ist dann wirklich der, der dadurch, dass er das dann seinen Söhnen weitergibt, einfach der Auslöser ist. Und ich meine, Gott sagt auch zu ihm, du wirst, allerdings nicht in dem Zusammenhang, aber du wirst dann eben dann nicht mehr Jakob heißen, sondern aus dir wird halt Israel kommen. Das heißt, du wirst Israel heißen. Da gibt es dann eine Stelle, die ich jetzt auch erwähnen möchte. Es geht also nichts in einem Aufwaschen bei ihm. Er geht also von dort weg, vom Bethel und tut halt weiter mit seinem Lügen und was auch immer. Ich meine, ich male ihn jetzt ein bisschen schlechter möglicherweise. Aber das, was ich aus der Bibel herauslesen, er tut weiter. Den Laban macht er ziemlich unsicher. Und Gott bleibt trotzdem an ihm dran. Weiterhin an ihm dran. Auch wenn die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat, noch weit weg ist von ihm. Ich möchte euch jetzt Mut machen, noch einmal hier. Ihr müsst nicht und ihr werdet nie vollkommen sein. Es ist müßig, darauf zu warten, mit dem, wozu Gott euch beruft, bis ihr vollkommen seid. Dann, das kann noch dauern. Und die Antwort ist eh klar, das wird hier nie passieren. Gott ist so bereit, uns zu verwenden dort, wo wir stehen, weil wenn wir nicht selber können, dann muss Gott rein. Und dann werden wir uns abhängig machen müssen von ihm. Wir werden zu Gott schreien und sagen, du, ich kann niemanden heilen. Das, was ich da erlebt habe, das, diese eine Situation, das war mir so klar, dass Gott da eben das alles komplett konzertiert und geplant und wunderbar gemacht hat. Und ich kann dazu relativ wenig tun. Das heißt also, wir sind total unwürdig seiner großen Gnade und Jakob erlebt an diesem Punkt hier eben wie Gott ihm das da weitergibt und er schickt ihn raus und dann möchte ich so sagen, die nächste Begegnung, die er hat, die ist wieder die ist nicht in Bethel, sondern die ist beim Fluss Jabok. Und da kommt dann die nächste erstaunliche Geschichte für Jabok. Ein typisch israelisches, also hebräisches Spiel, Wortspiel, wo er wieder mit Gott konfrontiert wird. Das heißt, es geht dort so weit, dass sich Gott einfach ihm in den Weg stellt. Die Situation ist eine leicht andere. Zu dem Zeitpunkt ist er bereit, eben mit Esau sich wieder zu verbinden und Buße zu tun vor ihm. Allerdings mit viel Zittern und Zagen. Er ist da gar nicht gut drauf. Er hat einfach Angst und er versucht auch da wieder den Esau in irgendeiner Form für ihn einzunehmen, indem er ihm alles Mögliche anbietet, an Tieren, an was auch immer, in einem riesigen Maß. Ich erinnere mich da ein bisschen an die Geschichte mit dem verlorenen Sohn, ihr kennt die Geschichte sowieso alle, nehme ich an. Irgendwann einmal hat er nichts mehr zum Essen, nicht einmal mehr Schweinsfutter bekommt er da hier. Und er beginnt jetzt nachzudenken, wie er den Weg zurück zum Vater finden kann. Und er überlegt sich, was er da sagen wird. Und dann kommt er halt in Richtung Vater. Und der Vater, der läuft einfach zu ihm und der will kein Wort von ihm hören. Das interessiert ihn nicht. Er weiß eh genau, dass er das alles nicht wirklich gut machen kann. Er nimmt ihn einfach in die Arme. Das ist das Gleiche mit dem Esau in der Situation. Nachdem er allerdings eine Begegnung mit Gott hat hier. Er ist auf dem Fluss oder vor dem Fluss und Gott sagt, schick deine Familie mit all dem Hab und Gut auf die andere Seite des Flusses und er steht dort und er ist allein. Die großen Dinge macht Gott mit uns, wenn wir allein sind. Und uns allein fühlen vielleicht auch und uns verlassen fühlen vielleicht auch. Nicht, weil Gott ein Zyniker ist und sagt, ich freue mich darauf, dass ihr irgendwann mal so fertig sein werdet, dass ihr dann nur mehr mich anrufen könnt, weil es gibt ja niemanden anders. So macht das Gott nicht. Ich glaube, dass das wichtig ist, sonst wäre Gott ein zynischer Gott, der durch Strafen oder Androhen uns dazu bringt, dass wir uns ihm zuwenden. Nein, gar nicht. Er weiß, dass der Moment gekommen ist für Jakob und jetzt, was ich auch nicht so registriert hatte, die Zeit, die da vergangen ist zwischen dem ersten Mal Bethel und diesem Fluss Jabok, ist 20 Jahre. Das heißt, Jakob hat 20 Jahre mit Lügen und Betrügen und dem Druck, Esau es nicht gut gemacht zu haben und auch Gott gegenüber nicht gut gemacht zu haben, gegangen. Und das alles mit einer Bombenverheißung. Das ist das Irre. So, jetzt kommt da hier die Spannung. Ihr habt sicher alle eine Verheißung gehabt. Oder zwei oder drei oder was auch immer von Gott. Und dann schaut ihr euch in den Spiegel in der Früh beim Rasieren. Vielleicht nicht alle rasieren, weil Frauen im Regelfall nicht in der Früh sich rasieren. Und ihr schaut euch in den Spiegel und ihr denkt euch, mit mir? Nicht wirklich. Das muss er wohl gedacht haben, auch wenn er die Verheißungen gehabt hat. Und es steht da hier wirklich drinnen, wie er sich plagt, wie er sich vorbereitet auf diese Begegnung mit Esau. Und da kommt einfach Gott und sagt, du vergisst das alles. Ich möchte jetzt einmal haben, dass du dich mir stellst. Und er kämpft mit Gott. Ihr kennt, das ist eine total faszinierende Stelle, finde ich, dass Gott sozusagen heruntersteigt von seinem Thron, wo er ihn früher in Bethel gesehen hat, ganz, ganz oben hat er ihn gesehen. Und auf einmal ist er in dem oder vor dem Fluss und kommt zu ihm runter und sagt, du, weiter gehst du nicht, jetzt ist dein Moment gekommen. 20 Jahre später, erinnere dich an die Verheißung, die ich dir gegeben habe. Jetzt kommt der Moment für dich. Und er rauft, falscher unbiblischer Ausdruck, er kämpft mit ihm, oder besser gesagt umgekehrt, Jakob kämpft mit ihm, und hört nicht auf und gibt nicht auf und gibt nicht auf und gibt nicht auf. Ich sage zu euch, gebt nicht auf. Gebt nicht auf, gebt nicht auf. Es wird Kämpfe geben. Ihr müsst irgendwann einmal, sage ich nicht. Vielleicht kommt der Moment für euch. Oh Gott sagt, du gehst an mir nicht vorbei. Ich lasse dich einfach hier nicht vorbei. Das sind Dinge in deinem Leben, die du in Ordnung bringen musst unter Umständen. Und das ist nur eine Sache auf dieser auf dieser Skala von Möglichkeiten, die Gott geregelt haben will. Aber ich möchte einfach haben, dass du dich in meine Hand begibst, damit ich da alles gib, damit ich von dir die Dinge wegnehme, die Angst wegnehme, das Gefühl von Unwürdigkeit abnehme und ich fühle dich dann mit Kraft und Autorität und dann gehst du mit mir, dann gehen wir gemeinsam weiter den Weg, den ich dir schon vorgezeichnet habe. Und so kämpft Jakob und das, was Gott imponiert, ist offensichtlich, er lässt nicht locker. Und dann irgendwann einmal geht Gott her und nimmt seine Hüfte und ich weiß nicht, wie man das sagen soll, er verdreht sie offensichtlich, sodass Jakob noch immer an seinem Lebensende auf einen Stock gestützt steht, als er seine Söhne das letzte Mal segnet. Das heißt, die Verletzung oder wie auch immer, dieser Schmerz bleibt ihm bis zum Ende. Er ist markiert den Rest seines Lebens. Lasst euch markieren von Gott. Lasst euch sozusagen besiegen von Gott in diesem Fall. Aber es ist ein schönes Besiegen, wenn Gott den Sieg in eurem Leben hat, auch körperlich sogar, so weit, sodass die Leute sagen, warum ist das so mit ihm? Und dann kann Jakob sagen, das habe ich gehabt, das ist hinter mir. Die 20 Jahre sind plötzlich weg. Jakob ist zwar noch immer nicht vollkommen, er tut weiter, ein bisschen auf seine Art. Aber was dort passiert, ist halt einfach, dass Gott sagt, Jakob, no longer. Dein Name ist Israel. Du bist Israel. Eine größere Berufung kann es nicht geben. Und ich meine es nicht das politische Israel, sondern ich meine das geistliche Israel, das uns das Privileg gegeben hat, dass wir uns dort hineinbringen lassen dürfen, dass wir Teil dessen sein können, was Gott für Israel geplant hat ursprünglich, sodass wir wirklich auch all die Privilegien genießen dürfen, Volk Gottes zu sein. Sodass wir, lässt sich ausgehen dürfen und wirklich Gottes Reich vergrößern dürfen, hinausbringen dürfen. Das ist das, was Jakob erlebt hat. Ich habe diese Dinge nicht in dem Maß erlebt. Ich humple nicht, wie ihr seht. Das bisschen Humpeln, wahrscheinlich meine Frau, die mich da hier zum schnelleren Geschirrwaschen angespornt hat oder wie auch immer. Aber die Dinge, die Gott, nein, ich meine es also wirklich ernst, die Dinge, die Gott mir getan hat, sind für mich einfach bedeutend gewesen. Eine Situation möchte ich euch noch sagen, das war im Wiener M-Hop, Mercy House of Prayer, ihr kennt das wahrscheinlich zum Teil, noch im 9. Bezirk. Und ich war damals dort und das war keine gute Zeit für mich, weil ich eben auch wieder da 2-3 Tage vorher irgendwelche Dummheiten gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und ich habe mich so geschämt. Jetzt sind wir wieder bei der Scham. Ich habe mich so geschämt, wie ich dort gesessen bin und jemand hat Lobpreis geleitet auf einem Keyboard. Und dann auf einmal hat mich Gott also wirklich an der Hand genommen und ist mit mir in den alttestamentalischen Tempel gegangen, in den Tempelhof, und dann ist er in den äußeren Hof gekommen mit mir, und dann erstaunlicherweise hat er mich auch in den inneren Hof geführt und hat gesagt, du kannst wirklich mit mir durch. Und dann ist er durch den Vorhang mit mir gegangen und dann ist er bis zur Bundeslade mit mir gegangen und so habe ich das wirklich erlebt. Und er hat mir gesagt, in all meiner Unvollkommenheit zu diesem Zeitpunkt, in all dem Bewusstsein meines Fehlens, du darfst berühren, du darfst die Bundeslade berühren. Das war nicht mehr als das, aber dann haben wir uns miteinander umgedreht und das Erstaunliche war, ich habe zu ihm damals gesagt, so, was machen wir jetzt, Herr? Miteinander. Ich weiß, das ist nichts besonders Aufregendes, nichts besonders Tiefes. Aber für mich war das einfach ein Zeichen der völligen Vergebung, Punkt 1, aber auch auf der anderen Seite, wir machen das miteinander. Ich habe ja eh niemanden anderen, den ich suchen kann, der komplett und vollkommen und was auch immer ist. Aber Hauptsache, du hast wirklich die Freude an dem, dass ich mit dir gehen kann, dass wir miteinander was tun. Und aus dem sind dann halt andere Sachen passiert. Ich meine, wie auch immer, ich habe einfach gelernt, auf diese Sachen zurückzugehen, wenn ich Zweifel gehabt habe, dass Gott mit mir wirklich was tun will. Denn die hat man. Das ist völlig egal, ob man der Pastor ist oder ob man einfach was auch immer sonst in der Gemeinde oder überhaupt tut. Das ist völlig irrelevant. Zweifel kommen. Frustration kommt. Zeiten wie deine vorige Woche, die kommen einfach. Das ist die Welt, in der wir leben. Und wir sagen uns immer, und wir wissen das ja auch theologisch sauber, wir sollen nicht von dieser Welt sein, aber in der Welt drinnen sein. Das sagt sie leicht. Aber wenn man dann wirklich einfach einmal die Welt erlebt, mit all dem Negativen, was eben auch passieren kann, dann muss man sich halt sagen, okay, ich distanziere mich davon, ich bin wirklich von Gott geliebt, da drinnen sicher und es kann mir eigentlich nichts passieren und Gott wird mich verwenden dennoch, trotz all dieser Sachen. Daher, ich glaube, dieser Fluss Jabok, der wird jedem von uns immer wieder neu passieren. Dass Gott sagt, du kommst jetzt an mir einfach nicht vorbei. Ich möchte gern haben, dass wir zwei jetzt uns einmal wirklich unterhalten, mächtig unterhalten, in der Tiefe unterhalten, dort, wo es weh tut, unter Umständen unterhalten, damit ich die wirklich mehr und mehr verwenden kann. Bethel, ein Ort, Situationen, ein Erlebnis mit Gott konfrontiert zu sein, Gott zu sehen, Gott einfach wirklich offenbar zu sehen. Und damit möchte ich eigentlich aufhören und möchte Gott bitten, dass er sich offenbart. Wäre das okay für euch? Ich meine, was er tut, liegt zum Teil, zu einem guten Teil an euch, denn ich glaube, er ist willens, sich zu offenbaren. Das heißt nicht, dass ihr nicht erlebt habt. Bitte, bitte, bitte wirklich richtig verstehen. Aber wir brauchen alle immer wieder eine neue Offenbarung der Tiefe seiner Liebe, der Größe seiner Macht und der Hartnäckigkeit seiner Planung für unsere Welt. Macht einfach die Augen kurz zu und Vater, ich lade dich jetzt einfach ein. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Heiliger Geist, wir haben dich manchmal ein bisschen reduziert auf den Teil Gottes, der Wunder tun muss. Und ich will das einfach wegnehmen jetzt, Vater, wir brauchen deinen Heiligen Geist, damit er uns Rat gibt, damit er mit uns geht, damit er uns ermutigt, wenn es uns nicht gut geht, damit er wirklich, wirklich Hand in Hand mit uns geht und uns zeigt, wo es lang geht. Ich brauche das, jeder von uns braucht das. Heiliger Geist, komm einfach auf eine ganz neue Art und Weise. Komm, beweg unsere Herzen. Gib uns eine neue Sicht des Reiches Gottes, das er bauen möchte in diesem Land. Heiliger Geist, wir legen dir das alles vor. Wir verstehen, weil wir das oft gehört haben, dass du unser Land liebst und vielleicht auch so wie jedes andere liebst und einen besonderen Plan für Österreich hast. Aber Herr, das nützt uns nichts, wenn wir nicht von dir verstehen, dass es wirklich so ist, wenn du uns das nicht ins Herz legst, Herr. Wenn wir im nächsten Jahr zum Beispiel ein Awakening Europe in Österreich haben, in Wien haben, dann ist es wunderschön, aber wir brauchen keine Konferenz, wir brauchen keine Supersprecher, wir brauchen einfach ein Herz, das dieses Land verändert sehen will. Weil dieses Land braucht das, Österreich braucht das, unsere Stadt Wien braucht Veränderung. Es braucht neue Gesetze, es braucht andere Menschen in der Regierung, die wirklich dich kennen und für die wollen wir auch beten, Herr. Und wir wollen das alles vorbereiten, Herr. Aber mehr als das, ich will jetzt nicht irgendwas bewerben. Vater, ich bitte dich, dass wir persönlich einfach eine neue Hoffnung bekommen von dir. Für uns selbst, für all das, was du uns gegeben hast, für die persönlichen Verheißungen, die du ausgesprochen hast vor Jahren, über jeden von uns in irgendeiner Form. Egal wie groß das Volumen und die Wirksamkeit nach außen oder die Prominenz sozusagen dieses Rufs ist, darum geht's gar nicht. Aber Herr, wir wollen wirklich signifikante Mitarbeiter in deinem Reich, in diesem Land sein. Und ich bete jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du kommst und dich wirklich in die Herzen vertiefst sozusagen, die Herzen berührst, sodass wir nicht mehr die gleichen sind. Nicht mehr die Gegend, dass unser Herz zu brennen beginnt, wie das der Jünger damals am Weg nach Emmaus. Dass sie verstehen, dass dein Wort nie nur in der Bibel drinnen stehen muss und sauber rüberbekommen werden muss, in den Universitäten oder sonst irgendwo und sogar bei Predigten, sondern dass das ein Wort ist, das Leben bringt. Dein Wort bringt Leben. Heiliger Geist, mach dich eins mit dem geschriebenen Wort und bring Leben in unsere Gemeinde, in unsere Gemeinden, in die Gemeinde in Österreich her. Lass uns beben. mit deiner Liebe und mit deiner Kraft und mit deiner Autorität, aber im vollen Bewusstsein, dass wir es selber nicht machen können, sondern Herr, dass wir dir alle Ehre und alle Herrlichkeit zuschreiben, so dass du verherrlicht wirst. Denn es geht darum, dass du in diesem Land regierst und nicht nur in diesem Land. Aber Herr, beginn mit unserem Land Österreich, so dass Europa wirklich, wirklich verändert wird. Und dafür danke ich dir jetzt. Komm, komm, beweg uns. Komm, beweg unser Herzen. Amen.